SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Radio SRF. Schweizer Konsumenten haben letztes Jahr knapp 9 Milliarden ins Ausland getragen. Die Hälfte für Lebensmittel, Kleider, Kosmetika, Möbel. Im Freiburgischen musste der gesamte Rinderbestand eines Hofs getötet werden, Rindertuberkulose. Zuwanderung beschränken oder doch lieber nicht? Praktische Erfahrungen und wirtschaftliche Überlegungen später in der Sendung. Und um eins, live aus dem Studio von Radio Vatikan, das Tagesgespräch mit Kardinal Kurt Koch. Kurt Koch, der frühere Bischof von Basel, war vor 3 Wochen im Konklave dabei und hat mitgewählt. Was ist sein Verhältnis zu Papst Franziskus? Und welche Richtung gibt der Neue auf dem Stuhl Petri vor? Am Mikrofon Daniel Schmidt und Bettina Studer.
Knapp 9 Milliarden Franken. So viel Geld haben Schweizer Konsumenten letztes Jahr bei Einkäufen im Ausland ausgegeben. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen. Rund die Hälfte wurde für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Kleider und Möbel bezahlt. Eine weitere 500 Millionen floss in ausländische Internetshops. Den Rest, knapp 4 Milliarden Franken, gaben Schweizer Konsumenten spontan im Ausland aus, in den Ferien oder auf Geschäftsreisen. Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage bei 4.500 Konsumenten und Konsumentinnen, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag von Schweizer Detailhändlern. Für die Zeit nach dem Atomausstieg fordert die SP mehr Mittel, damit die Atomkraftwerke stillgelegt und zurückgebaut werden können. In den entsprechenden Fonds fehlen nach Angaben der Partei im Moment über 7 Milliarden Franken. Dieses Finanzloch sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die AKW-Betreiber die Renditen der Fonds viel zu hoch einschätzten. Die SP fordert deshalb Maßnahmen, damit in Zukunft nicht die Steuerzahler für die Kosten aufkommen müssen. Sie will die AKW-Betreiber zum Beispiel verpflichten, die fehlenden 7 Milliarden Franken in den nächsten 10 Jahren in die Fonds einzuzahlen. Über einen Monat nach der Bluttat im luzernischen Menznau ist eine 5. Person ihren Schussverletzungen erlegen. Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft starb der 61-jährige Mann im Spital. Ein weiteres Opfer befinde sich immer noch in Pflege und habe noch nicht zum Tathergang befragt werden können. Ende Februar hat ein Mitarbeiter der Holzverarbeitungsfabrik Kronospan in Menznau auf seine Arbeitskollegen geschossen. Dabei wurden 3 Personen getötet, darunter auch der Schütze selbst. Einen Tag später erlag eine 4. Person ihren Verletzungen. Anfang März ist im Kanton Freiburg ein Fall von Rindertuberkulose entdeckt worden. Der betroffene Betrieb wurde geschlossen und systematisch untersucht. Nun zeigt sich, zahlreiche weitere Rinder sind mit der Krankheit angesteckt. Deshalb würden sämtliche Tiere des Betriebs getötet und entsorgt, teilt das Bundesamt für Veterinärwesen mit. Menschen können sich durch den Konsum von Rohmilch oder durch direkten Kontakt mit einem infizierten Rind anstecken. Das Risiko ist allerdings gemäß dem Bundesamt für Gesundheit sehr gering. Wegen des neuen Vogelgrippevirus H7N9 haben die chinesischen Behörden alle Vogelmärkte in der Stadt Shanghai vorsorglich geschlossen. Zum Teil wurden Hühner, Enten und Tauben auch notgeschlachtet. Bisher sind 6 Menschen an den Folgen des Vogelgrippevirus gestorben. Außerdem sind 14 Ansteckungen bekannt. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung wird von den Gesundheitsbehörden bis jetzt ausgeschlossen. Laut einem Bericht aus Südkorea soll das Regime in Nordkorea eine 2. Mittelstreckenrakete an der Ostküste der Halbinsel stationiert haben. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berief sich dabei auf Informationen des Geheimdienstes. Offizielle Informationen gab es keine. Auch Nordkorea äußerte sich bisher nicht dazu. Das Regime hatte den USA mit einem möglichen Atomschlag gedroht. Experten sagen, Nordkorea habe nicht die Mittel, um das amerikanische Festland angreifen zu können. Im havarierten japanischen Atomkraftwerk von Fukushima ist bei einem Abklingbecken für radioaktive Brennstäbe das Kühlsystem ausgefallen. Das meldet die japanische Atomenergiebehörde. Eine unmittelbare Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe nicht. TEPCO, der Betreiber von Fukushima, bestätigt den Vorfall. Weshalb das Kühlsystem ausgefallen sei, werde noch abgeklärt. Bereits vor 2 Wochen waren die Kühlsysteme bei 4 Reaktoren vorübergehend ausgefallen. Eine Ratte oder ein anderes Tier habe damals einen Kurzschluss verursacht, lautete die Begründung. In der Nähe der westindischen Metropole Mumbai ist ein Hochhaus eingestürzt. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben, darunter mehrere Kinder. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Noch werde nach Verschütteten gesucht. Das Haus befand sich noch im Bau. Dennoch wurden einige Stockwerke bereits bewohnt. Eine Genehmigung für den Bau lag nicht vor, das sagte der zuständige Arbeitsminister. Der Bauunternehmer floh nach dem Einsturz des Gebäudes. Nach ihm wird wegen vorsätzlicher Tötung gefahndet.
12.36 Uhr. Der Bundesrat steht vor der Frage, ob er die Zuwanderung beschränken soll. Ja klar, sagen und meinen viele, ja nicht, sagen andere, Bauern zum Beispiel, die günstige Arbeitskräfte brauchen. Und grundsätzlicher, im Sinn einer Bilanz, was bekommt die Schweiz von den Zuwanderern und wo zahlt sie drauf? Antworten in 10 Minuten. Nach aktuellen Berichten zu den 9 Milliarden, die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland verkonsumiert haben, zu einer neuen Vogelgrippe in China, für die sich auch die Weltgesundheitsorganisation interessiert, zu Trusts, die seit gestern in aller Munde sind, was ist legal und was nicht, zu SP Zürich, der ein linker Kandidat für die Stadtregierung offenbar zu links ist. Und das Tagesgespräch gastiert im Vatikan. Wir reden mit Kardinal Kurt Koch, der bei der Papstwahl aktiv dabei war. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.702 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 21,59 gehandelt, der Dollar zu 94,02 Rappen. Das Wetter, am Nachmittag ist es mehrheitlich bewölkt. Zunächst regnet es vor allem im Süden, am späteren Nachmittag und Abend wird es auch im Norden stellenweise nass. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1400 Metern. Die Temperatur steigt im Norden auf 5 bis 9 Grad, im Süden auf 10 Grad. Morgen Samstag ist es im Norden oft bewölkt, in den Alpen gibt es ein Gemisch aus Sonne, Quellwolken und einzelnen Schauern. Am Sonntagmorgen fällt im Norden lokal etwas Schnee bis ins Flachland, tagsüber gibt es weitere Schauer, vor allem im Westen und Süden zeigt sich aber auch zeitweise die Sonne. Die Temperatur liegt im Norden zwischen 5 und 9 Grad, im Süden bei 14 Grad.
Das meiste ist deutlich billiger als daheim. Lebensmittel, Windeln, Kleider. Und so stehen Autos mit Schweizer Nummern in langen Kolonnen vor der Schweizer Grenze, den Kofferraum voller Waren. Nun haben die Schweizer Detailhändler erstmals untersuchen lassen, welches Geschäft ihnen dadurch entgeht und wo und warum. Evelyn Kobler.
Laut war das Wehklagen der hiesigen Detailhändler, der Franken sei zu stark. Er vergraule immer mehr Schweizerinnen und Schweizer, die würden für den Großeinkauf immer öfter lieber kurz über die Grenze fahren, als zu Hause einzukaufen. Jetzt ist klar, dem Schweizer Detailhandel entgehen durch das gezielte Einkaufen im Ausland gut 5 Milliarden Franken. Berechnet hat das Thomas Hochreutener vom Forschungsinstitut GfK. Mit Blick auf Migros, Coop und die anderen Schweizer Ladenketten sagt er:
Punktuell tut sicher weh, es ist nicht jedem Markt gleich, aber es ist eine beträchtliche Zahl.
Es sind vor allem Lebensmittel, Hygieneprodukte, Haushaltwaren, Kleider oder auch ganze Möbelstücke, die mit Vorliebe im angrenzenden Ausland eingekauft werden. Die meisten fahren dazu nach Deutschland. Und es sind nicht wenige, wie der Detailhandelsexperte sagt.
Es sind doch 25%, also jeder vierte Schweizer geht jeden Monat mindestens einmal ins Ausland, um dort einzukaufen.
Besonders aktiv seien die Tessiner. Es gelte aber grundsätzlich die Regel, je näher die Leute ohnehin schon an der Grenze wohnten, desto öfter kauften sie im Ausland ein. Ein Grund für diesen Einkaufstourismus liegt auf der Hand, der Preisunterschied. Er hat sich mit der Aufwertung des Frankens in den letzten Jahren noch akzentuiert.
Es ist ein Grund, der Preis. Aber es gibt auch verschiedene andere Gründe. Es gibt andere Produkte, es gibt andere Geschäfte, es sind längere Ladenöffnungszeiten, es sind also viele Gründe, die da mitspielen. Der Preis ist sicher ein ganz wesentliches Kriterium.
Ob Auslandeinkäufe allerdings in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich zugenommen haben, lasse sich nicht genau sagen, so Hochreutener. Schlicht, weil es bisher keine exakte Erhebung der Auslandausgaben gegeben habe. Das soll sich nun ändern. Das Forschungsinstitut GfK will die repräsentative Online-Umfrage, die jetzt erstmals publiziert worden ist, nun jährlich wiederholen. Ob die Auslandshopper bald wieder vermehrt in Schweizer Läden ihr Geld ausgeben, ist laut Hochreutener schwierig vorherzusagen. Sein Rat an die Schweizer Ladenketten ist aber klar.
Ja, die Detailisten werden sicher darauf achten müssen, dass sie die Preise sehr gut im Auge behalten, hauptsächlich auch die Umrechnungskurse. Es gibt heute noch Firmen, die mit 1:2 umrechnen. Das merkt der Konsument und das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man auch mit den Lieferanten redet und sagt, ja okay, welche Konditionen bekomme ich?
Detailhändler können demnach auch selber noch mehr tun, um die Kunden in ihre Ladengeschäfte zurückzulocken.
Ungute Erinnerungen werden wach. In China erkranken und sterben Menschen, die sich mit einem neuen Vogelgrippevirus angesteckt haben. 6 Todesfälle sind bestätigt, aber die Informationen dazu fließen eher zögerlich und häppchenweise. Ich fragte Urs Morf in Peking, was weiß man über die Verbreitung dieser Grippe? Was ist der Stand der Dinge?
Die Behörden und übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation behaupten, bisher habe es keine Mensch-Mensch-Übertragung gegeben, aber in Shanghai ist seit gestern eine Person mit schweren Erkältungssymptomen in Quarantäne in einer Notfallstation, denn sie war eine von 13 Personen, die bei der Krankenpflege in Kontakt mit einer Frau gekommen ist, die gestern im selben Spital an H7N9, diesem neuen Virus, eben gestorben ist. Und was weiter bekannt ist, ist, dass die Behörden nun fest davon ausgehen, dass die Krankheit aber sonst eigentlich über Geflügel verbreitet wird. Es hat mehrere von den Angesteckten gegeben, von denen man weiß, dass sie in den letzten Tagen beruflich mit Geflügel zu tun hatten. Zudem ist in Shanghai auf einem Markt eine Taube gefunden worden mit diesem Virus und deshalb sind jetzt sämtliche Geflügelmärkte in Shanghai geschlossen worden und wurden desinfiziert und der betroffene Markt. Dort wurden die Vögel, also Enten, Hühner, Tauben, sogenannt gekeult, also vorsorglich notgeschlachtet.
Chinas Behörden haben volle Transparenz und umfassende Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation WHO versprochen. Wird das Versprechen eingehalten?
Seit Ende März schon. Seit gestern sind übrigens auch überall die Spitäler in Alarmbereitschaft und die staatlichen Informationsdienste informieren. Aber vorher gab es fast einen Monat lang keine Bekanntgabe, obwohl ein erster Fall, die erste Person, die erkrankt ist, die ist bereits am 19. Februar krank geworden und bereits am 4. März gestorben. Und da war wirklich ein Monat lang einfach offensichtlich wieder mal Geheimhaltung angesagt.
Und wie reagieren eigentlich die Menschen in den betroffenen bzw. gefährdeten Regionen?
Sehr unterschiedlich. Also zum einen gibt es natürlich jetzt wieder einen Sturm auf Atemschutzmasken und es gibt auch einen Sturm auf Apotheken, wo ein traditioneller Kräutertee verkauft wird, weil gestern eine Fernsehstation angepriesen hat, man solle sich damit gegen die potenzielle Seuche schützen. Umgekehrt gibt es Zynismus im Internet zuhauf, weil eben gerade diese Kräutertee-Empfehlung, die finden viele von den Internetbenutzern lächerlich. Es ist gut möglich, dass das gegen normale Erkältungen nützt, aber wahrscheinlich kaum gegen diesen neuen Virus. Und noch schlechter kam an ein Ratschlag von einer Fernsehstation. Da wurden auch gleich gezeigt, wie man das tun soll. Man soll sich täglich mehrmals 2 Akupunkturpunkte neben den Nasenflügeln massieren. Das könnte auch helfen als Vorbeugung.
Das waren Informationen von Urs Morf in Peking. Das riesige Datenleck zu Steueroasen zerrt komplizierte Finanz- und Firmenstrukturen ins Lampenlicht. Viele Reiche sollen mit Hilfe von sogenannten Trusts Vermögen in Steueroasen angelegt haben, um ihr Geld vor den Behörden zu verstecken. Das zeigen die Recherchen verschiedenster internationaler Medien, die gestern veröffentlicht wurden. Wir fragen, wie funktionieren Trusts und wo verläuft die Grenze zwischen legal und illegal? Maren Peters mit Antworten.
Die Abgrenzung sei nicht so einfach, sagt Monika Roth, Wirtschaftsrechtlerin an der Hochschule Luzern. Zu sagen, alle Trusts dienten per se der Steuerhinterziehung, sei sicher falsch.
Man kann das nicht generalisieren, sondern muss von Fall zu Fall beurteilen, was der Zweck des Trusts war.
Ein Trust sei erst einmal eine rechtliche Beziehung, in der ein Geldgeber einem Treuhänder sein Vermögen oder Teile davon anvertraut, eine Art Stiftung also, mit dem Ziel, dass der Treuhänder, also beispielsweise eine Bank oder ein Notar, dieses Vermögen verwalte und dann Zahlungen an Dritte, also etwa an Erben, vornehme. Es gäbe also durchaus wirtschaftlich nachvollziehbare Argumente, warum man so einen Trust einrichte, sagt Roth. Stimmt, sagt auch Andreas Misbach von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern. Aber warum sollte man für Erbzwecke extra einen Trust einrichten, womöglich noch mit Sitz in einer Steueroase?
Der Vorteil des Trustes ist es, dass der Vermögensbesitzer, auch wenn er das Trustvermögen angeben würde, muss es nicht versteuern, weil er ja keinen Zugriff mehr darauf hat.
Wenn aber der Stifter dieselbe Person sei wie der Begünstigte, bedeutet das, dass die Person ein steuerfreies Einkommen habe.
Und das ist genau das, was in sehr vielen Fällen passiert. Theoretisch sollte das nicht sein. Es ist aber sehr einfach machbar, indem beispielsweise der Begünstigte offiziell eine panamesische Firma ist. Hinter dieser Firma steht aber der eigentliche Stifter. Die panamesische Firma, die hat dann beispielsweise ein Konto bei einer Schweizer Bank und über die kann man sogar eine Kreditkarte laufen lassen.
Deshalb sei das Instrument Trust so beliebt. Es erlaube, ziemlich wasserdicht Vermögen vor den Steuerbehörden zu verstecken und gleichzeitig relativ einfach Zugriff drauf zu haben. Die Steuerbehörden würden normalerweise nicht darauf stoßen.
Es beginnt schon damit, dass die Trusts in vielen Steueroasen, in vielen Offshore-Zentren weder die ursprünglichen Besitzer, also diejenigen, die den Trust einrichten, noch die Begünstigten melden müssen.
Denn Steueroasen wie die Cookinseln, die Bermudas oder Bahamas seien weitgehend regulierungsfrei.
Dort ist zwar der Trust als Konstruktion gemeldet, aber selbst die Behörden dieses Landes wissen nicht, wer hat den Trust eingerichtet und wer ist der Begünstigte.
Und selbst wenn heimische Steuerbehörden einen Verdacht hätten, auf Kooperation müssten sie nicht zählen, denn Amtshilfe in Steuersachen gäbe es nicht in solchen Steueroasen. Wenn dann auch noch verschiedene Trusts miteinander kombiniert würden zu unübersichtlichen Geflechten, hätte der Fiskus erst recht keine Chance mehr, sagt Finanzexperte Misbach. Und trotzdem, auch wenn vieles bei Trusts auf Steuerhinterziehung hindeute, es gäbe keine klare Grenze zwischen legal und illegal, sagt Wirtschaftsrechtlerin Roth. Der Graubereich sei groß.
Dieser Graubereich ist deshalb so essentiell, weil natürlich der Eindruck entstehen kann, dass es eine ganze Schicht von Leuten in der Gesellschaft gibt, sehr Reiche, die sich auch diese Strukturen leisten können, die sich so jeglicher Verpflichtungen entziehen.
Abgesehen davon, auch legales Steuersparen via Steueroasen ist moralisch heikel. Am Ende sind diejenigen die Dummen, die ihr Geld sauber in der Schweiz versteuern. Denn sie bezahlen am Ende für jene Vermögenden mit, die genug Geld und andere Mittel haben, ihre Franken in Steueroasen vor dem Fiskus in Sicherheit zu bringen.
Zehntausende zieht es jedes Jahr in die Schweiz. Die Zuwanderung ist spür- und sichtbar. Teure Wohnungen, volle Züge und die Stimmung in der Bevölkerung wandelt sich. In diesem Umfeld muss der Bundesrat entscheiden, ob er die Zuwanderung beschränken und die Ventilklausel auf alle EU-Länder ausdehnen will. Weniger Arbeitsbewilligungen für EU-Bürger. Was würde das bedeuten für unsere Landwirtschaft? Max Ackermann wollte das von einem Gemüsebauern wissen.
Galmitz im Freiburger Seebezirk. Gut 600 Einwohner, 8 Vereine, ein Dutzend Landwirtschaftsbetriebe. Vor allem Gemüse wird hier angepflanzt. Weiß- und Rotkohl, Zwiebeln, Lauch und jede Menge verschiedenster Salate.
Also wir ernten jetzt morgen frische Salate aus dem Gewächshaus. Und die werden jetzt hier gewaschen und vorbereitet zum Verteilen von unseren verschiedenen Abnehmern.
Thomas Wissa ist der Patron von Wissa Gemüse, dem von seinen Großeltern gegründeten Familienbetrieb. Ohne fremde Hilfe wäre die Arbeit auf dem 18-Hektaren-Hof aber nicht zu bewältigen. Bis zu 12 Landarbeiter aus Portugal sind hier in der Hochsaison angestellt.
Maintenant, au Portugal, c'est très difficile pour trouver de travail.
In Portugal sei es sehr schwierig, eine Arbeitsstelle zu finden, sagt der 25-jährige Vorarbeiter Jorge Rodriguez, der seit 5 Jahren schon in Galmitz arbeitet. Außerdem verdiene er hier deutlich besser als zu Hause. 3.170 Franken beträgt der Anfangslohn eines Landarbeiters bei Wissa Gemüse, brutto.
Davon gibt es noch gewisse Abzüge, aber unter dem Strich verdienen die Leute netto mehr, wenn der Schweizer Schreiner oder irgend so etwas in einem normalen Status.
Das mag sein, und doch findet Thomas Wisa keine Schweizer für die Arbeit auf den Feldern, denn die ist hart. 55 Wochenstunden sind die Norm, und das bei jedem Wind und Wetter.
Wir haben letzte Woche am Donnerstag draussen gearbeitet. Wir haben am Samstag, wo es morgen noch Schnee hatte, mussten wir Nüssler ernten. Das ist einfach unsere Problematik.
Arbeitnehmer aus ärmeren EU-Ländern akzeptieren diese Arbeitsbedingungen eher als Schweizer. Als der Bundesrat letztes Jahr aber erstmals die Ventilklausel anwandte und damit die Zahl der Aufenthaltsbewilligungen für Menschen aus 8 osteuropäischen EU-Ländern begrenzte, hatten viele Schweizer Bauern ein Problem. Zum Glück für sie konnten sie auf Portugiesen und auf Kurzaufenthalter ausweichen, für die galt bis jetzt die Ventilklausel noch nicht. Doch das könnte sich nun ändern. Zulassungsbeschränkungen für alle EU-Bürger und für alle Aufenthaltskategorien stehen zur Diskussion. Kommt es soweit, hätte auch Thomas Wissa größte Mühe, alle Stellen in seinem Betrieb zu besetzen, und er müsste erst noch einen gewaltigen Papierkram bewältigen.
Das heisst, wir müssen über das Arbeitslosamt gehen. Wir müssen zuerst dort anfragen, ob sie allenfalls Leute haben, die geeignet wären, bei uns zu arbeiten. Erst wenn wir die Abklärungen gemacht haben, können wir dann ein Gesuch stellen. Und wenn das Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist, haben wir die Möglichkeit, dass wir dann von dort an eine Bewilligung bekommen.
Viel Arbeit für nichts, ist Thomas Wissa überzeugt. Und er hofft, wie der gesamte Verband der Schweizer Gemüseproduzenten, dass der Bundesrat die Ventilklausel nicht anwendet. Dass die wichtigsten Meinungsführer seiner eigenen Partei das ganz anders sehen, ist SVP-Mitglied und Gemeindeamann Thomas Wissa wohl bewusst.
Wir haben ja unsere Partei Leute, die vordran sind, die noch nie so arbeiten müssen, wie wir das müssen. Und nicht mit dem Personal müssen arbeiten, wie wir das müssen. Und man muss immer zuerst mit drinnen stehen, bevor man gewisse Sachen aufrufen kann.
Wer tagtäglich im Salatbeet steht, sieht die Dinge halt manchmal anders als die Parteistrategen in den Sitzungszimmern.
Die portugiesischen Landarbeiter, die für wenig Geld schuften, sind keine Einzelfälle. Im Gegenteil. Mit dem freien Personenverkehr kommen nicht nur gut gebildete Fachleute in die Schweiz, sondern auch wenig qualifizierte Hilfskräfte. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi wollte wissen, profitiert die Schweiz insgesamt wirklich von der Zuwanderung?
Der freie Personenverkehr als Erfolgsmodell. Dieses Bild, das Behörden, Wirtschaftsverbände und Ökonomen jahrelang einhellig gemalt haben, dieses schöne Bild hat in letzter Zeit einige Kratzer bekommen. So sagt der Ökonom und Bildungsfachmann Rudolf Stramm.
Im letzten Jahr hatten wir einen besonderen Zuwanderungsdruck aus Gebieten mit sehr hoher Arbeitslosigkeit. Ich möchte erinnern, in Europa sind über 20 Millionen Arbeitslose. Die haben dort sehr, sehr tiefe Sozialhilfeleistungen. Und das ist natürlich ein Attraktionsgrund.
Zum Beispiel eben für Portugiesen, die letztes Jahr mit 11.000 Personen die zweitgrößte Zuwanderergruppe nach den Deutschen waren.
Über 50% der Einwanderungspersonen aus Portugal sind ungelernt, haben keine nachobligatorische Ausbildung, stammen aus bildungsfernen Schichten und haben statistisch einfach eine viel stärkere Einwanderung auch ins Sozialsystem. Mit Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe.
Denn Ungelernte hätten ein deutlich höheres Risiko, arbeitslos zu werden, argumentiert Stramm. Auch der Direktor des Arbeitgeberverbandes, Thomas Daum, sieht dieses Problem, doch eher relativiert.
Es kommen auch weniger qualifizierte Arbeitskräfte in die Schweiz, aber wenn man das im Hinblick auf die Arbeitslosenversicherung und ihre Belastung beurteilt, dann zeigen alle Daten, dass hier die Effekte marginal sind.
Im Großen und Ganzen würden genau die Leute in die Schweiz ziehen, die die Wirtschaft auch tatsächlich brauche, sagt der Arbeitgebervertreter und verweist darauf,
dass wir dank der Personenfreizügigkeit vor allem den Bedarf an Fachkräften, der in der Schweiz nicht gedeckt werden kann, decken konnten.
Doch dass man dank Zuwanderung alle Lücken stopfen könne, das sei illusorisch, sagt dazu der Freiburger Wirtschaftsprofessor Rainer Eichenberger.
Jede Einwanderung, die wir haben, füllt einerseits Lücken, schafft aber wieder neue Lücken in anderen Bereichen. Deshalb ist es ein ewiges Spiel mit der Einwanderung. Und die Vorstellung, dass wir haben jetzt einen bestimmten Bedarf an Arbeitskräften, den können wir füllen mit Einwanderung, das ist einfach total naiv.
Der Ökonom erläutert das an einem Beispiel.
Wir brauchen Ärzte, da kommen Ärzte, aber es kommen auch viele andere Leute. Und das heißt, wenn viele andere Leute kommen, gibt es auch viele neue Patienten. Und hups, haben wir wieder zu wenig Ärzte.
Ein Perpetuum mobile also. Zuwanderung führe zu Wachstum, aber auch wieder zu neuer Zuwanderung. Eichenberger bringt deshalb die gesamtwirtschaftliche Bilanz der Zuwanderung kurz und knapp so auf den Punkt.
1% mehr Bevölkerung, 1% mehr Wirtschaft, aber pro Kopf passiert damit überhaupt nichts.
Was wiederum Thomas Daum vom Arbeitgeberverband nicht gelten lassen will.
Wenn man die Daten ansieht, dann haben wir nach wie vor ein leichtes Pro-Kopf-Wachstum beim Bruttoinlandprodukt. Und es ist unbestritten, dass die Schweiz die letzten paar Jahre im Gegensatz zu anderen Ländern viel besser durchgestanden hat, dank der zusätzlichen Binnennachfrage. Und die zusätzliche Binnennachfrage, die geht maßgebend auf die Zuwanderung zurück.
Dass die Schweiz wirtschaftlich besser dasteht als andere Länder, ist also möglicherweise der Zuwanderung zu verdanken. Doch genau das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Zuwanderung weitergeht und dass wir unseren steigenden Wohlstand mit immer mehr Menschen teilen müssen.
Klaus Bern. Wenn eine linke Partei mithelfen kann, dass eine Regierung noch linker wird, dann tut sie das, könnte man meinen. Anders die SP in der Stadt Zürich. Sie könnte den Stimmberechtigten den deutlich linken Stadtratskandidaten vorschlagen für die Wahl in 2 Wochen. Macht sie aber nicht, sondern sie drückt sich um eine Empfehlung und stärkt damit den Bürgerlichen. Kurin Vinzenz über eine SP im Dilemma und eine Richtungswahl in Zürich.
Richard Wolf von der Alternativen Liste. Ein politisches Kind der 80er-Unruhen. Er steht für linke Anliegen wie sozialer Wohnungsbau. Auf der anderen Seite Marco Camin, FDP, Gewerbler, Villenbesitzer, er fordert tiefe Steuern. Wer steht der SP näher? Ein klarer Fall, da gab es gestern an der SP-Versammlung keine Zweifel.
Mein Herz schlägt links. Aus dem Grund, es gibt eigentlich nur einen Kandidat für uns, das ist Richard Wolf.
Sind wir wirklich so mutig und unterstützen den Richard Wolf? In unserem Herz, all hands Zeit, ist klar, es ist der Wolf.
Eine klare Mehrheit favorisiert in einer ersten Abstimmung denn auch klar den linken Kandidaten. Trotzdem beschloss die SP anschließend Stimmfreigabe, unterstützt den Gesinnungsgenossen nicht. Was soll das? Co-Präsidentin Beatrice Reimann beantwortet die Frage so.
Man kann sagen, die Partei hat heute Abend Farbe bekannt mit dem Resultat für Richard Wolf und hat dann die Vernunft walten lassen mit der schlussendlichen Parole der Stimmfreigabe.
Man könnte auch sagen, die SP in der Zwickmühle, bekannte Farbe gegen innen und markierte Vernunft gegen außen in Richtung der Bürgerlichen. In der Tat hat die SP einiges Interesse daran, dass es bei der jetzigen Zusammensetzung der Zürcher Stadtregierung bleibt. Zusammen mit dem grünen Juniorpartner hat sie auch dann noch eine satte Mehrheit, wenn die FDP ihren Sitz verteidigt. Gleichzeitig bleiben die Bürgerlichen so einigermaßen eingebunden und damit auch in der Verantwortung. Noch mehr links, so die Angst der SP-Spitze, könnte sich dagegen als Boomerang erweisen. Das Wahlvolk könnte bei den Gesamterneuerungswahlen nächstes Jahr korrigierend eingreifen auf Kosten der SP. Dass die Bürgerlichen eingebunden sein müssen, hebt im Wahlkampf auch der FDP-Kandidat Camin immer wieder hervor.
Es ist äußerst wichtig, dass wir die bürgerlichen Anliegen, die Anliegen des Gewerbes einbringen können und so weit in der Diskussion dafür uns einsetzen, bis am Schluss natürlich der Entscheid fällt.
Und von noch weiter rechts, von SVP-Präsident Roger Liebi, kam die Warnung, die SP laufe Gefahr, die traditionelle Wählerschaft zu vergraulen.
Ich bin ziemlich sicher, dass es viele Sozialdemokraten, gerade aus der Arbeiterschicht, gibt, vielleicht weniger aus der Akademikerschicht, aber aus der Arbeiterschicht, die kein Kommunist möchte in der Regierung.
Demgegenüber verspricht der Linksaußen Wolf in der Stadtregierung sozusagen ein Stachel im Sitzfleisch der etablierten Linken zu sein.
Ein Teil der Grünen und der Sozialdemokraten sind auch schon relativ weit in die Mitte reingerückt. Also es braucht hier nicht eine rein linksgrüne Regierung, aber es braucht eine linksgrüne Regierung, die weiß, was sie will und sich dafür einsetzt.
Offiziell haben sich die Sozialdemokraten jetzt also nicht für diesen Linksruck ausgesprochen, aus taktischen Gründen. Ob und wie das die Wählerschaft beeinflusst, ist eine andere Frage. In der ersten Runde hatte der FDP-Mann knapp die Nase vorn. Für den zweiten Wahlgang in 2 Wochen wagt inzwischen kaum mehr jemand eine Prognose.
13 Uhr. Das Tagesgespräch kommt heute live aus dem Studio von Radio Vatikan. Wir reden mit Kurt Koch, einst Bischof von Basel, jetzt Kardinal in Rom. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Bettina Studer.
Fast 9 Milliarden Franken haben Schweizer Konsumenten letztes Jahr im Ausland ausgegeben. Am meisten Geld ließen sie für Lebensmittel, Kosmetika, Kleider und Möbel springen. Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage. Ein Fall von Rindertuberkulose im Kanton Freiburg bleibt nicht ohne Folgen. Das Veterinäramt hat entschieden, alle Rinder des betroffenen Betriebs zu töten. Denn eine Untersuchung zeigte, zahlreiche Tiere hatten sich angesteckt. Alle Vogelmärkte in der chinesischen Metropole Shanghai bleiben geschlossen, auf Geheiß der Behörden. Zum Teil wurden Hühner, Enten und Tauben notgeschlachtet. Grund ist das neue Vogelgrippevirus H7N9. Daran starben bisher 6 Menschen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.